Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir auf einem Friedhof, wobei ich den Namen und den Ort schon wieder vergessen habe. Das wird dann Angelika erzählen. Hallo Angelika erstmal.
Hallo Eddie. Ja, also wir haben schönes Wetter. Es ist zwar ein bisschen kalt, aber die Sonne scheint. Und wir laufen über einen Friedhof, der direkt in der Mitte von Berlin liegt. Es ist der Georgen-Parochialfriedhof, der 1814 entstanden ist. Und dementsprechend sind hier auch schöne alte Gräber mit viel Granit und hohen Steinen. Aber eben auch die neue Friedhofskultur kann man hier sehr schön beobachten. Und ich laufe hier gerne drüber und hänge meinen Gedanken nach. Was mir ganz besonders gefällt, sind hier die vielen hohen Bäume. Also jetzt sehen wir gerade keine Birken, aber die kommen nachher noch. Und die eben im Sommer sehr viel Schatten spenden. Und überhaupt gefällt mir sehr die deutsche Friedhofskultur, weil die Gräber eben sehr grün sind. Es gibt auch ansonsten viele schöne grüne Flächen. Jetzt im Frühling haben wir überall die Krokusse und die Schneeglöckchen. Da siehst du nachher noch mehr, die, wenn wir weiter oben sind. Und wenn ich das vergleiche mit spanischen Friedhöfen oder Portugal oder auch Frankreich, wo immer nur sehr große, glatte Steinplatten liegen und man überhaupt keine einzige Blume sieht, da freue ich mich, dass es bei uns so anders ist, weil ich eben ein Freund von Grün bin, sag ich mal.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch, das ist ja praktisch wie ein Park.
Das ist wie ein Park, ja. Natürlich gibt es auch das Neue, dass irgendwelche großen Tafeln irgendwo stehen. Und da wird dann von den Steinmetzen immer nur der neue Name eingeritzt. Das ist dann praktisch fast ein anonymes Grab, nur dass man die Namen lesen kann. Da sieht man auch so ein bisschen den Wandel der Kultur, muss ich sagen. Und da, wo ich jetzt hin will, da ist Olaf beerdigt. Und das ist die sogenannte wilde Wiese auf diesem Friedhof. Und bei der geht nun wirklich alles durcheinander. So. Da kann jeder machen, was er will. Und es gibt die Möglichkeit, dass man ganz viele Bänke aufstellen kann. Mhm. So eine Bank habe ich natürlich auch. Und diese wilde Wiese, die ist so ein bisschen eine Künstlerwiese geworden. Mhm. Also da ist zum Beispiel André Greiner Pohl beerdigt, der Chef von Freigang, falls dir das was sagt. Mhm. Ja, dann Landschaftsarchitekten, Bildhauer, der Dichter Berg, Jochen Berg heißt der, glaube ich, ist da auch beerdigt. Und so hat sich das alles da so ein bisschen drum gefunden.
Ist das ein Zufall? Wahrscheinlich.
Ne? Naja, das ist nicht unbedingt ein Zufall. Es ist so, dass viele Leute eben krank sind und man sich schon überlegt, wo er beerdigt sein möchte, dann können die sich das ein bisschen aussuchen. Und dann gucken sie eben, ach, hier ist schon Musiker und sowas, weißt du. Ja. Da würde ich gerne hin. Ja. Und eben die Bedingung auf dieser wilden Wiese, dass es eben nicht so ein Reihe an Reihe ist und so. Hier siehst du sowas zum Beispiel, diese Platten.
Diesen Namen.
So, wir müssen hier lang. Ja. Hier kannst du die schon ein bisschen sehen, hier diese, diese Birkenallee.
Oh ja.
Ja. Und auch die vielen Krokusse und so.
Ich finde allerdings Bäume auch im Winter durchaus faszinierend.
Ja, ich auch.
Ja, wirklich, man sieht so diese das ist wie eine Skulptur. Oder
ja, das eine, stimmt, ja.
Aber klar, im Sommer, wenn du hier bist und es ist ja warm, da hilft das Blätterwerk durchaus. Bevor wir da sind, fang doch schon mal an zu erzählen, wie du eigentlich zur Musik gekommen bist.
Ja, also das ist ziemlich unspektakulär. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwie dazu gebracht wurde. Also ich habe immer gerne gesungen und habe dabei gemerkt, dass mir das gut tut, dass mich das fröhlich macht. Mhm. Und ganz entscheidend war eigentlich mein Musiklehrer in der erweiterten Oberschule. Da war man ja von der 9. bis zur 12. Klasse. Und der hat sich also wirklich sehr engagiert und hatte einen sehr guten Schulchor. Da waren vielleicht so 40 Leute drin. Und neben diesem Schulchor ein Kammerchor. Und da waren nur 8 Leute drin, also jede Stimme war doppelt besetzt. Und da habe ich zum ersten Mal Madrigale gesungen. Mit meinen 17 Jahren, 15 bis 18 ist man ja da. Und das hat mich wirklich sehr begeistert. Und diese Madrigalliebe, die ist also so, diese ganzen Renaissance-Sachen, das ist bis heute bei mir geblieben. Das habe ich einfach sehr, sehr gerne. Ja, so ist das, so kommt man zur Musik. Und als ich nach Berlin kam und hier niemanden kannte, also nach dem Studium, ne, wurde ich nach Berlin vermittelt, so war das ja damals. Ja, und da war ich hier und kannte praktisch nur meine Arbeitskollegen und dachte, was wird mit deinem Hobby, was wird mit deinem Hobby? So, und dann habe ich mich eben umgehört. Und wie es der Zufall dann so wollte, andere Sachen haben dann noch mitgespielt, bin ich dann praktisch in einem dieser Singeclubs von Olaf gelandet.
Welcher war das? Wo bist du?
Neruda.
Neruda.
Pablo Neruda Club, ja.
Das war am Haus der Jungtalente.
Ja. Also das war ursprünglich der Singeclub des Hauses der jungen Talente in der Klosterstraße. Und das war eigentlich kein richtiger Name. Mhm. Und Olaf hat dann 1972 den Namen Pablo Neruda vorgeschlagen, den niemand kannte in dem Club.
Aha. Mhm.
Also war total unbekannt. Mhm. Aber 1973 war ja dann der Militärputsch in Chile, wo Salvador Allende, der war der Präsident, der wurde da gestürzt und dann gab es eben die Militärdiktatur. Victor Jara wurde umgebracht in dem Stadion in Santiago. Und dann war mit einmal durch diese schreckliche Geschichte, kannten alle den Namen Pablo Neruda. Ja. Ne? Ja. Pablo Neruda war eben Nationaldichter, auch Nobelpreisträger.
Also das heißt, der hat den Namen vorgeschlagen, wo das noch gar nicht so in den Medien präsent war.
Ja, genau. Chile war weit weg. Mhm. Also man kennt nun nicht jeden Nationaldichter. Ne? Mhm. Also das ist diese wilde Wiese. Ne? Ja. Und das ist einfach, also für mich ist das die reinste Oase. Ja. Ja. Wenn im Sommer die Birken ihre Blätter haben und ein bisschen Wind geht, dann das rauscht so schön. Birken rauschen sehr schön. Mhm. Und dann sitzt du da mit einem Buch.
Also das ist wirklich ein spezieller Ort, finde ich.
Das ist ein spezieller Ort,
also nicht üblich, man sieht natürlich, dass es ein Friedhof ist, aber nicht so, wie man es kennt.
Ja, genau. So, wir müssen jetzt einen Platz für dein Fahrrad suchen und dann können wir uns wirklich ein bisschen hinsetzen.
Genau. Neruda, da hast du diese Singegruppen kennengelernt, so kann man das sagen, oder? Vorher hast du damit ja wahrscheinlich nichts zu tun gehabt.
Nee, vorher hatte ich damit nichts zu tun. Man könnte fast sagen, viel weiter vorher hatte Olaf damit auch nichts zu tun.
Ja, eben. Ne?
Also Olaf hat über Umwege Komposition studiert, hier in Berlin, und hat nach dem Studium im Kulturhaus in Friedrichshain gearbeitet als Mitarbeiter und hat da schon mehrere Chöre betreut. Aber wie diese Chöre hießen, weiß ich nicht. Aber es waren eben mehrere gemischte Chöre und das hat ihm Spaß gemacht. Trotzdem war er der Meinung, so ganz zufrieden war er nicht. Er hat mir mal erzählt, dass so ein Chorleiter praktisch, der hat ja die Aufgabe, seine Chormitglieder durch das Stück zu führen. Er sagt eben, die Stelle machen wir ein bisschen lauter und hier heben wir mal den Tenor hervor, weil der da gerade die Hauptstimme hat oder so. Und wenn es ein guter Chor ist, dann machen die das nach. Das ist natürlich schön und dabei kommt auch was Schönes raus, aber er hatte immer den Eindruck, ein bisschen was fehlt da. Also ihm waren die Chorleute zu passiv, was einem anderen Chorleiter wahrscheinlich sehr gelegen kommt. Ne? Das ist ja schön, du hast eine gute Idee und die machen das alles und so.
Sozusagen kommentarlos wird das hingenommen.
Ja, das wird so hingenommen. Das ist alles Aufgabe des Chorleiters. Und dann war Anfang der 70er Jahre, gab es einen Beschluss von irgendeiner hohen Kulturstelle, dass die sozialistischen volkseigenen Betriebe sich doch um eigene Kulturgruppen kümmern sollen. Das war praktisch wie von oben angeordnet. Ja. Betriebe hatten wir genug und die hatten auch Räume und die sorgten dann auch für die Bezahlung und hatten natürlich auch viele junge Leute, die gerne sowas machen wollten, aber es fehlte eben an einer Anleitung. Mhm. Und solche Leute sind dann anfangs in dieses Kreiskulturhaus gekommen von Friedrichshain und haben gesagt, habt ihr denn nicht jemanden, der uns da ein bisschen helfen kann? Und zuerst hat Olaf das so weitergereicht an andere Mitarbeiter, zum Beispiel Gunter Erdmann war da, aber der wollte das gar nicht machen. Der konnte sehr gut Klavier spielen und das war so ein Chorleiter, dem das genau gefallen hat, ne? So diese Chorarbeit. Und dann hat Olaf sich gefragt, ob das nicht was für ihn sein könnte. Und da hat er dann angefangen und dieser Neruda-Club, von dem wir jetzt ein bisschen abgekommen sind, war auch einer seiner, vielleicht sogar der erste, das weiß ich nicht genau. Ja. Und wie das so ist, wenn man schon mal Pablo Neruda heißt, dann hat man ein bisschen Kontakt jetzt zu den Chilenen. Und dann kam noch hinzu, dass nach diesem Militärputsch viele chilenische Studenten emigriert sind. Die sind also raus aus dem Land und wollten woanders studieren. Und in der DDR waren dann eben auch welche. Und die haben wir dann auch aufgetrieben und haben unser Chile-Programm erarbeitet. Das ist so gewesen, dass natürlich ein bisschen aufgepasst wurde, was machen wir da für Musik. Ja. Und dieser typische rote Faden, der uns eigentlich wie heißt denn das? Also so ein bisschen aufgezwungen wurde. Ne? Also wir hatten eigentlich eine politische Aussage zu machen in unseren Singeclubs. Und ich kann mich an eine Probe erinnern, da haben wir Scaldava geübt. Scaldava y Sol, ein Madrigal von Luca Marenzio. Also reine Renaissance. Und da kam so ein Typ rein von der FDJ und hat mächtig rumgemeckert und hat gesagt, wenn ihr Madrigale singen wollt, dann geht in den Kirchenchor. Hier darf sowas nicht sein. Also es war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, man musste sich auch ein bisschen durchsetzen. Olaf hat es nicht gestört. Also wir haben es natürlich weitergemacht. Und später hatten wir mal ein Tagesprogramm, so hieß das. Und das ging praktisch so, was passiert einer jungen Familie über den Tag. So, jeder hatte seine Arbeit und musste eben dahin. So, und dann hat man die Kinder abgeholt, da konnte man ein Schlaflied unterbringen. Und abends ist es durchaus legitim, dass sich zwei Leute hinsetzen und eine Bach-Invention spielen. Und die war dann auch in dem Programm, obwohl die wahrscheinlich auch in Kirchenchöre gehört hätte, weißt du? Also man konnte das sehr, sehr geschickt machen. Und wir haben dann praktisch dieses Chile-Programm gemacht. Und da haben auch unsere Jungs, insbesondere unsere Jungs, Gefallen daran gefunden, selber ein bisschen zu komponieren. Und das war für Olaf, also als er das gemerkt hat, das war für ihn das reine Geschenk. Überhaupt die Arbeit mit den Gruppen.
Also dass da nicht mehr so ist, er sagt, wie es gemacht wird,
nee, alle machen. Nicht, nee, nee.
Sowohl was die überhaupt die Programme betrifft und die Repertoireauswahl bis hin zu musikalischer Arbeit, auch von den Gruppen kam.
Ja, von den Leuten. Genau das wollte er gerne. Das hat ihm bei den Chören gefehlt. Und das hat er hier natürlich auch gefördert und immer sehr behutsam begleitet. Also das war für ihn die reine Freude, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, du sag mal, kann ich hier nicht auch noch eine andere Harmonie? Oder wir hatten mal einen Jungen, der wollte auch gerne mitmachen, aber hat gesagt, er kann gar nicht. Und dann hat er eine C-Flöte gekriegt und in irgendeinem Lied hat Olaf ihm dann gezeigt, du, das kannst du ein bisschen üben zu Hause, das sind jetzt nur 4 Töne und mehr musst du da nicht machen. Und der wurde dann in das Lied eingebaut, da gab es dann auch viele Pausen für ihn. Ja. Aber wo diese 4 Töne kommen sollten, die kamen dann eben mehrmals in dem Lied vor, da hatte man das Gefühl, wenn die da nicht wären, wäre das gar nicht so ein schönes Lied. Ja. Und das hat natürlich auch der Flötist, sage ich jetzt mal, der hat es natürlich auch gemerkt. Und das gefällt einem eben einfach, wenn man was Neues lernt. Die Leute waren jung, die waren interessiert, die wollten einfach was Schönes machen. Und das ist ganz normal, dass der dann sagt, du, beim nächsten Lied kannst du mir 6 Töne geben. Mhm. Ne? So geht es eben. Mhm. Ja. Das ist jedenfalls das Gute gewesen für beide Seiten. Ja. Für Olaf war das toll und für die jungen Leute war das auch toll. Wirklich sehr, sehr schön.
Das zog sich ja dann praktisch durch seinen einen Großteil seines Lebens. Er hat ja nicht nur diese Gruppe gehabt, sondern da kamen noch andere.
Ja, da kamen dann
immer
andere.
Immer das gleiche Prinzip.
Also wie gesagt, es war ein sehr großer Vorteil, dass sich keine Gruppe um einen Raum kümmern musste. Da gab es dann auch keine Raummiete. Das war alles staatlich gefördert. Und die Stelle, die eben einen Singeclub hatte, zum Beispiel Ingenieurhochbau in Berlin, der Betrieb, oder meinetwegen das Haus der jungen Talente, die haben auch für Olafs Bezahlung gesorgt. Also da mussten sich die Leute, die Gruppenmitglieder, überhaupt keine Gedanken machen, dass das irgendwie funktionierte. Und nach 5 Jahren ungefähr, also angefangen hat das ja Anfang der 70er, da war Olaf 35. Also genau das richtige Alter, finde ich, um nochmal richtig durchzustarten. Und als er das 5 Jahre gemacht hat, neben seiner Kreiskulturarbeit, da war er noch angestellt, hat er sich überlegt, dass er auch freischaffend arbeiten könnte, dass das Geld also reichen würde. Und hat dann da praktisch gekündigt. Und seitdem ist er freischaffend gewesen bis zu seiner Rente. Und hat mit diesen Gruppen sozusagen.
Ein Geld verdient.
Ja, knapp 30 Jahre hat er solche Gruppen geleitet.
Also diese, ich habe ihn ja auch natürlich kennengelernt, durch Jamila, das ist auch so eine Gruppe gewesen, die so ein bisschen aus Neruda hervorgegangen ist.
Ja.
Und da war ich eben drin in Jamila und habe genau diese Arbeit von ihm nicht nur kennen, sondern irgendwie auch sehr schätzen gelernt. Also für mich war das mein, wie ich immer sage, mein musikalischer Vater. Also der hat mir beigebracht, wie man sowas machen sollte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber so wie er daran gegangen ist, das fand ich schon sehr passend, auch für mich.
Ja, und es war eben auch, also allermeistens war das wirklich eine fröhliche Atmosphäre, wenn wir da geprobt haben. Und das kommt natürlich durch seine Art. Er war ja gut drauf, ne? Und er hatte eben gute Tipps und so. Und es wurden Witze erzählt und alle haben gelacht. Und damals wurde auch noch viel geraucht. Ja. in den Proben. Na, jedenfalls haben sich die Leute wohlgefühlt. Und das kommt eben durch seine Art und dadurch, dass es für alle Hobby war. Das hat Olaf auch immer betont, dass er so sehr gerne mit Laien arbeitet, weil die durch nichts gezwungen werden, jetzt zu der Probe zu kommen und irgendwie Mandoline zu üben oder so. Das, also ein also Hobby.
Nicht durchs Geld gezwungen werden, sagen wir so.
Ja, nicht durchs Geld gezwungen werden. Naja, oder auch, also man weiß ja, jeder hat ja auch irgendeinen Beruf und muss eben zur Arbeit gehen und das muss er auch Montag früh machen und so, ne? Aber Hobby? Das ist ja der Sinn eines Hobbys, dass man sich das extra zusätzlich gesucht hat, weil man das eben sehr gerne machen möchte. Vielleicht sogar öfter als einmal in der Woche. So, naja, und dann haben sich die Leute eben gefreut, wenn sie sich da getroffen haben. Und ganz früher, also zum Beispiel bei Neruda war es so, dass wir da einfach nur über die Leipziger Straße mussten und dann sind wir in diese Bräulergaststätte und dann haben wir noch ein Bier getrunken und Bräuler gegessen und so und haben eben viel geschwatzt. Das hat eben auch stattgefunden.
Ja, das gehört, auch heute noch gehört es ja ganz entscheidend dazu, dieses Quatschen drumherum, miteinander reden und irgendwie eintrinken gehen. Und
ja, aber so wie es jetzt ist, findet es ja eigentlich nicht mehr statt. Wir machen zwar unsere Fahrt im Jahr und wir quatschen in der Probe, aber kein Mensch geht nach der Probe noch irgendwo was trinken. Also jedenfalls nicht bei Morgenstern.
Ja, Morgenstern nicht. Also beim Dunkerchor ist es so, und da ist es ein fester Bestandteil, hinterher zu quatschen und Bier zu trinken. Also ja. Es gibt keine Probe, wo das nicht stattfindet. Aber es stimmt, bei Morgenstern und Klangmann, das ist eher nicht so.
Ja, ist auch egal. Ich meine, wir waren damals, ich habe angefangen 1977, da war mein Studium zu Ende. Und da bin ich dann dahin gegangen. Und wie alt war ich denn da? 24. Und jetzt bin ich 67.
Ja, eben. Ne? Das ist ja auch ein ganz anderes Alter. Da.
Das ist ein anderes Alter.
Und feiert man noch durch und so.
Ja, und da hat man noch mehr Zeit und noch mehr Elan und so. Das ist alles schon in Ordnung. Es ist auch deshalb in Ordnung, weil das nicht auf einen Schlag passiert ist.
Ne? Genau.
Also wir sind ja nicht gestern noch gegangen und jetzt gehen wir überhaupt nicht mehr, sondern das entwickelt sich so. Also vielleicht sollte ich noch so ein bisschen was erzählen über die anderen Gruppen, wo ich ein bisschen über Olaf erfahren habe, was die so gemacht haben. Neruda Club, da habe ich angefangen, dieses Chile-Programm, das Tagesprogramm, und da haben wir eben diese Chilenen kennengelernt. Und natürlich muss ich unbedingt was über die Gruppe Basta erzählen. Ach, das ist so eine tolle Truppe gewesen. Und zwar waren das eben chilenische Immigranten. Ich weiß nicht, vielleicht waren es 5, 6 Männer und 2 Frauen. Und die sind natürlich gekommen mit ihren wunderbaren chilenischen Instrumenten. Ne? Also da gab es Zampoñas, das kannte ich zum Beispiel vorher gar nicht. Dann hatten die diese herrliche Trommel. Keiner hatte so eine Trommel wie die Gruppe Basta. Bis nachher auf uns, weil sie uns eine gebaut haben. Ja. Also unsere Trommel ist von denen gebaut. Ist aber auch nicht ganz so schön wie die hatten. Na, und dann?
Na, und Charango natürlich.
Ja, Charango. Charango, unbedingt, ja. Das hat Miderai gespielt. Und natürlich gehörten da ihre ganzen chilenischen Lieder dazu. Ne? Und wenn die auf der Bühne, die konnten alle sehr gut singen und die konnten auch was spielen mit ihren Gitarren, mit dem Charango, diese Kenyas, Zampoñas und diese Trommel. Mehr wüsste ich jetzt erstmal nicht. Und dann standen die auf der Bühne. mit ihren echten Ponchos und diese dunklen Haare und diese dunklen Augen. Also Mirja Reit, die war einfach eine Augenweide schon mit ihrer so ganz lange schwarze Haare und so eine indianische Abstammung. Und dann hat sie so ganz leise angefangen, so ein Lied zu singen. Das ist schon toll gewesen. Und sie waren sehr offen und haben sich viel mit uns unterhalten. Das Einzige, wir wollten natürlich immer zu ihren Liedern hören. Und sie haben dann gesagt, eigentlich würden wir auch gerne mal ein deutsches Lied lernen. Wir müssen zu Hause auch mal was Deutsches vorsingen. Und ich glaube, dazu ist es nie gekommen. Also, ich weiß es nicht so genau. Also die hatten immer Montagsprobe. Und ich bin da oft gewesen und habe einfach nur zugehört, weil ich das so schön fand. Und diese Feiern, die gemacht haben, ihre Peñas, also die sind so toll gewesen. Erstmal dieses schöne Essen, das fremdländische Essen. Und dann große Räume, viele Kissen auf der Erde. Jeder war willkommen. Da wurde nicht gesagt, hier passen nur 20 Leute rein oder irgendwie so. Und dann ging das da richtig los mit wirklich sehr viel Musik und dieses Essen. Und die Kinder waren dabei bis, keine Ahnung, nachts 2:30 oder so. Die haben sich einfach so ein Kissen gesucht und sind dann eingeschlafen und die anderen haben weiter gefeiert, hat niemanden geschadet. Also das war für mich, war das einfach eine ganz tolle Sache. Da habe ich einiges gelernt über das Leben, muss ich sagen. Und manchmal sehe ich jetzt auf dem Alex noch so eine kleine Truppe, die mich an Basta erinnern. Die machen dann natürlich auch chilenische Musik und so. Und da muss ich schon sagen, dass ich ganz schön wehmütig werde. Denn die sind, als es nachher vorbei war, ein paar Jahre waren sie eben hier. Und so wie der Wind sie hierher gestreut hat, so sind sie auch wieder in alle Winde verteilt worden. Die sind nicht alle nach Chile zurückgegangen, höchstens über Umwege. Und wir wissen nichts mehr. Sie sind einfach weg. Na gut, aber andere Leute sind uns auch abhanden gekommen. Das ist ja ganz normal, dass nun nicht jeder 40 Jahre in einer Gruppe bleibt. Da gab es dann Scheidungen zum Beispiel und dann musste man was anderes machen. Oder sehr häufig war es so, dass irgendjemand von den jungen Männern mit einmal zur Armee musste. So, und dann war großer Kummer angesagt und es hieß, oh Gott, die Geige ist weg, wir haben keine Geige mehr, Das war für Olaf alles nicht schlimm. Dann hat er gesagt, so, du kannst in Mandoline, hier, ich schreibe dir das ein bisschen um und ein anderes Stück hat die Klarinette gekriegt und irgendwann war dieses Lied wieder fertig und man hätte nie gedacht, dass da auch noch eine Geige reinpassen könnte. Also das hat er eben wunderbar aufgefangen. Ne?
Das war das wirklich Großartige. Er konnte eben für jede Besetzung das schreiben, was da eben gut passt, was die Leute bewältigen können und auch noch was klingt, dass man denkt, das wird nicht, was die da machen.
Genau, und er hat das eben schnell rausgekriegt, was jeder kann. Ja. Und jeder hat was gekriegt, was er eben konnte oder noch besser ausgedrückt, was er gerade so konnte. So. Und wenn er das dann konnte, dann konnte Olaf eben auch so ein bisschen sticheln und stacheln, dass man da in der Richtung was weitermacht. Und wenn das dann auch wieder geklappt hat, dann war das eben auch schön.
Ja. Weil du sagst, dass die Leute dann wegen der Armee weggegangen sind, da fällt mir ein, dass einige Leute aber auch, oder wegen Scheidung, aber einige sind auch genau aus dem gegenteiligen Grund raus, weil sie da ihre Partner gefunden haben und dann Familie gegründet haben.
Ja, natürlich, ja. Und dann hatten sie eben nicht mehr so viel Zeit. Und es gab eben auch Arbeitsgründe. Dann wollte einer vielleicht mitmachen, aber der hatte donnerstags Nachtschicht oder was weiß ich. Ja, und donnerstags waren die Proben und dann ging das eben erstmal nicht. Und es hat auch solche Sachen gegeben, dass jemand zur Armee musste und genau in seiner Einheit, oder wie das da hieß, war noch jemand, der auch aus Olafs Gruppen war, aus einer anderen Gruppe. Und da haben die sich gleich zusammengetan und schon hatten die da einen Singeklub bei der Armee. Ja. Und da ist Olaf dann auch hingegangen. Ja, und dann hat er schon wieder eine neue Gruppe gehabt. Also, was ich an all diesen Gruppen, ich kann ja nachher noch über ein paar andere erzählen, was sie alle gemeinsam hatten, war dieser Satzgesang mit Renaissance-Madrigalen. Also die Gruppen, die waren in sich so verschieden, wie ihre Mitglieder waren. Und die Besetzung, also manche hatten eben gar keine Geige, dann konntest du da auch keinem eine Geige in die Hand geben. Und dann haben die eben ein anderes Instrumentarium gehabt. Und sie hatten auch andere Vorstellungen, was sie machen wollten. Und manche waren auch der Meinung, auch die Clubmitglieder, wir müssen ein bisschen auf den roten Faden achten. Die wollten also solche gestalteten Programme machen und manche wollten das eben nicht so. Aber allen hat das gefallen, dass sie mit dieser Renaissance-Musik in Verbindung gebracht wurden. Und wenn es dann mal eine Feier oder einen gemeinsamen Auftritt gab, dann konnte man sehr gut sehen, wie verschieden die Gruppen eigentlich waren. Aber bei diesen Stücken, da konnten sie alle zusammen singen. Und das ist mir bei seinem 70. Geburtstag, ist mir das nochmal so richtig aufgefallen. Da war das ja, also da haben sie sich ja schon, da liegen sehr, sehr viele Jahre dazwischen. Ne? Und trotzdem können die Leute das noch. Vielleicht kann nicht jeder ganz genau die Stimme, aber immerhin, sie können zusammen singen. Und du siehst an den Gesichtern, dass es schön ist. Ja, dann könnte ich vielleicht noch was zum Morgenstern sagen, weil das ja nun die Truppe ist.
Da, wo du ja jetzt bist.
Wo ich jetzt bin, ja. Also es ist so, dass nach der Wende, also als die Wende war, sind die Gruppen schlagartig zusammengebrochen, weil nämlich nichts mehr davon da war. Kein Betrieb war jetzt noch der Meinung, er müsste so eine Gruppe haben, die eigentlich nur Geld und einen Raum kostet. Da war das Geld weg, da war der Raum weg. Und Olaf ist dann noch, einige Gruppen haben sich noch eine Weile gehalten, ohne dass er bezahlt wurde. Aber viele sind auch dadurch zerfallen, dass die Leute alle völlig verunsichert waren. Die waren ja auch alle arbeitslos. Und wie geht das jetzt weiter? Manche sind in eine andere Stadt gezogen, manche haben, ja, sind einfach weg gewesen und haben dann selber gedacht, jetzt muss ich mich aber darum kümmern, dass ich für meine Familie wieder Geld verdiene. Und da muss das Hobby erstmal aussetzen und dann sind die Gruppen eingegangen. Aber Morgenstern hat sich gehalten. Also die haben die Wende überdauert und wir haben, das war also früher der Singeclub vom Ingenieurhochbau und da wurde auch geprobt natürlich, war alles, wie es im Osten eben gewesen ist. Und logischerweise ist in so einem Singeclub vom Ingenieurhochbau, da sind Bauarbeiter, da sind Bauzeichner, da sind Bauingenieure. Und völlig normal ist, dass die ein Bauprogramm machen. So, dann hatten sie wieder was und dieses Bauprogramm, das ist wirklich legendär gewesen. Also wenn ich an den Architekten denke, das war also ein Lied, wo es darum ging, dass ein Architekt es viel lukrativer fand, für irgendwelche Staatsfunktionäre eine schicke Villa zu entwerfen, die dann auch entsprechend entlohnt wurde, als sich um das sozialistische Bauprogramm mit lauter Neubauwohnungen zu kümmern, wo eine Zelle aussah wie die anderen so. Und das haben die so schön vertextet und Olaf hat das so schön vertont. Und dann gab es einen Ausscheid und da haben sie dafür auch eine Goldmedaille gekriegt. Da haben selbst die, die sich wahrscheinlich von so einem Architekten die Villa anbauen lassen, die mussten einfach sagen, nee, also diese Truppe, die ist ja sowas von cool und so schön vertont. Und die Leute sind so doll bei der Sache. Oder dieses Lied hier, Still ruht der Bau. Ja. Still ruht der Bau, die Maurer schlafen. So ein kurzer, schöner Vokalsatz, da geht einem einfach das Herz auf. Ja. Sowas haben die gemacht. Ja, und dann nach der Wende, ich weiß gar nicht.
Aber warte mal, dieses Bauprogramm war aber noch vor der Wende.
Na klar, ja, das war purer Sozialismus. Ja, genau. Deswegen finde ich das ja so schön, dass das mit dem Architekten da so durchgerutscht ist.
Aber neben Morgenstern hat sich doch auch Jamila noch gehalten, zwar ohne Olaf, glaube ich, oder?
Da
hast du
doch
gesagt, dass Morgenstern sich gehalten hat, also aber neben Morgenstern war auch noch...
Hat sich auch Jamila gehalten und ich weiß nicht, ob sich nicht auch noch andere gehalten haben.
Ach so.
Ich weiß nicht, wie lange Rotkehlchen zum Beispiel gegangen ist. Rotkehlchen war auch eine Gruppe mit eigenen durchstrukturierten Programmen, die waren auch sehr effektiv, die hatten sehr guten Bassisten und dann, ich weiß nicht, kann man hier Namen nennen? Oder?
Ja, am Vornamen zumindest.
Naja, Vio war da drin und eben Rainer Lehmann und so. Ne? Also das waren eben sehr gute Leute mit Ideen und sehr musikalisch und so, die da auch was vorangetrieben haben. Das war, also Rotkehlchen war der Singeclub der Uni, der Humboldt-Uni.
Ich glaube auch, hat Vio gesagt.
Ja, von der Humboldt-Uni. Ja, und Jamila hat natürlich auch weitergemacht. Jamila hatte sich als Ziel gesetzt, internationale Folklore. Und das haben sie eben auch schön gemacht. Und nicht nur Timonia, also nicht nur so in die russische und in die osteuropäische Richtung, sondern zum Beispiel Kalijolle, also irgendwas Skandinavisches, ne? Oder Afrika, mein Afrika, was sind das für Lieder? Und damit hatten sie auch viel Erfolg. Allerdings gab es natürlich auch solche Sachen, die wurden, also das ist jetzt eine Anekdote, die wurden angerufen von irgendeinem Kreiskulturzentrum, FDJ-Kreisleitung, irgendwas, dass es eine große Veranstaltung in Berlin gibt, wo Dean Reed auftritt. So. Und das war also eine total rote Veranstaltung, ob sie da nicht 20 Minuten Programm machen können. Und da haben sie gesagt, naja, wenn wir da nicht was anderes singen müssen als unser Programm, dann machen wir das gerne. Und dann hat die gesagt, das ist nur, ihr müsst einfach nur, also es wäre schön, wenn ihr einen Refrain mitsingen würdet von einem Dean Reed Lied und den müsst ihr gar nicht vorher üben und den lernt man sofort bei der Probe und so und dann steht er alle mit auf der Bühne und singt das. Und das haben sie dann auch gemacht. Die Leute haben getobt, also die haben sich alle gefragt, warum eigentlich, ne? Und danach haben sie 1000 Mark dafür gekriegt. Also das ist doch nicht zu fassen, ja. Ne? Ja. Also solche Sachen hat es natürlich auch gegeben. Sowas hat man auch mitgemacht. Aber eben, also sie haben sich alle darüber lustig gemacht, sagen wir es mal so. Naja, also ich glaube, die beständigste Gruppe ist wirklich der alte IAB-Club, der dann übergegangen ist in Morgenstern. Ja. Und dann haben sich viele Jamilaner zusammengefunden und haben nun die Klangbande, genau. die du nun hast.
Genau,
genommen
ist die Klangbande ja, also nicht komplett, aber einige von denen
der
sind.
Der Grundstein ja, ist eben.
Auch die musikalische Ausrichtung ist ähnlich, was sie jetzt machen. Machen ja auch sehr viel internationale
Ja, das ist eigentlich
Musik,
geblieben. Genau. Ja, das finde ich auch, ja. Naja, und Morgenstern macht nun, überhaupt ist das ziemlich veräppt mit diesem durchstrukturierten Programm, weil das eben auch sehr viel Arbeit macht, da immer wieder den Faden zu finden und was könnten wir denn noch erzählen und da könnten wir ja noch ein Lied gebrauchen und so. Mhm. Also das wurde, mit der Zeit wurde das ziemlich anstrengend und wenn, als das dann nicht mehr so verfolgt wurde, dass wir das machen sollten, so, da ist die Sache veräppt und man hat sich mehr den Liedern zugewandt und nicht immer zu geguckt, passen die auch zusammen und so.
Naja, doch schon, aber jetzt nicht, dass es einen roten Faden gibt. Also man guckt schon, ob man das natürlich umsetzen kann, also ob wir das umsetzen können und ob es irgendwie in das Programm reinpasst. Aber jetzt nicht vom Thema her, sondern vom Stil.
Ja, genau. Also nicht, ob es ins Programm reinpasst, sondern ob es zu der Gruppe passt.
Ja, vielleicht so.
So rum, ne? Also da spielt dann die Besetzung eben eine große Rolle und wie die Stimmverteilung ist. Und wenn du erstmal an dem Punkt bist, dass sozusagen alles irgendwie passt, weil der Rahmen eben viel größer gesteckt ist, beziehungsweise eigentlich gar kein Rahmen mehr da ist, außer eben der musikalisch vorgegeben ist, dann hast du da wirklich freies Feld.
Stimmt, eigentlich passt dann alles.
Eigentlich passt dann alles. Und ich meine, wir haben ja eigentlich auch alles.
Ja,
ne? Also da sind die Beatles dabei, wir haben unsere Madrigale behalten, wir machen...
Nonsens,
ja, genau, Ringelnatz, irgendwie welche Sachen. Ja, und wenn du dann jemanden hast, der zum Beispiel so begnadete Ansagen machen kann wie Volker, ne, dann kriegst du wirklich ein Lied hinter das andere.
Also,
und dem Publikum gefällt das. Ja. Und irgendwann kommt man dahinter, dass gerade in dieser Abwechslung das große Plus der Gruppe liegt.
Ja.
Und was überhaupt an diesen Reizig-Gruppen so schön gewesen ist, dass es eben keine Chöre waren.
Mhm.
Ja, das ist wirklich ein großes Plus. Also wir haben so viele Instrumente unterbringen können, dass diese Abwechslung, also du kannst nur instrumentale Sachen machen, du kannst nur vokale Sachen machen und du kannst irgendwelche Lieder singen mit Instrumentalbegleitung. Also noch breit gefächerter geht es ja wirklich nicht. Ja.
Und eben auch in kleiner Besetzung. Also es müssen nicht immer alle mitmachen.
Ja klar, auch in kleiner. Ja. Also wie hier, was sind Kerstin?
Minihan.
So.
Drei Leute.
Einer singt, einer spielt Akkordeon, einer spielt Geige. Und schon hast du ein ganz ausgefallenes Stück, was wieder für eine Unterbrechung sorgt. Und danach kannst du dann eben die Monja singen oder, keine Ahnung, irgendwas was anderes.
Ja.
Das Beatles-Ding hier.
Ja. Ist das Back in the USSR?
Back in the USSR, ja. Das geht dann eben auch.
Wobei dieses Abwechslungsreiche natürlich die Mühe hat, das Zeug auch zu finden.
Ja, da hast du recht. Aber jetzt kann ich nur noch über Morgenstern berichten. Das weiß ich bei den anderen Gruppen nicht, wie das so abläuft. Aber bei uns ist das eigentlich ganz, ganz ausgewogen. Also, ja, wie soll ich das sagen? Also jeder ist so ein bisschen für was zuständig. Also wenn wir ein Madrigal brauchen, dann bin ich mir sicher, dass ich eins finde. Und wenn wir irische Folklore brauchen, dann sucht Volker. Ne? Und Volker hat wirklich schon viele Stücke angebracht.
Sehr viele, ja. Sehr viele, aber eben nicht nur irische, sehr viel Roski beispielsweise.
Ja, Ulrich Roski, genau. Ja. Naja, wir sind schon gut aufgestellt mit unseren. Und es ist auch gut, dass es jetzt in aktiv und passiv eingeteilt ist, weil meine Liste hat 64 Stücke.
Ja. Ne?
Also
ja, ja,
die sind genau. Natürlich nicht jetzt alle abrufbar, ja. Aber man könnte auf sie zurückgreifen. Ja. Das ist schon prima.
Also aktiv heißt, wir haben wie viel? 20 ungefähr, die wir sozusagen drauf haben sollten, mehr oder weniger abrufbereit.
Ja.
Und die anderen 40 sind in einer Schublade und wenn man sie mal braucht, dann werden sie aufgefrischt.
Ja.
So ungefähr. Kann
und dann haben wir noch welche, lang ist es her.
Ja, dann haben wir noch welche, lang ist es her.
Die sind dann aber nun wirklich verschüttet, glaube ich.
Die kommen höchstens mal auf eine Party ja. Zur Geltung.
Aber das ist ja auch nicht nötig, dass man, manchmal stört mich das sogar. Also vorhin habe ich erzählt, dass ich in diesem Kammerchor schon von Orlando Di Lasso Ich liebe dich gesungen habe. Ne?
Ja.
Und wenn ich das jetzt immer noch singe, dann ist es, auch wenn es noch so schön ist, früher haben wir es auch schöner gesungen, das spielt auch noch eine Rolle. Also darauf könnte ich jetzt verzichten, zugunsten anderer schöner Madrigale.
Na, das ist ja auch nicht mehr ein Programm, das ist eben bei Lang, Lang ins Ziel.
Ja, kann schon sein, also aber es fällt mir jetzt gerade ein. Ich wollte nur sagen, man muss auch nicht 60 Lieder immer wieder auffrischen oder die 40, die bei den Passiven stehen. Nein. Es kommen ja auch neue dazu.
Ja. Machen wir ja auch nicht. Also die 40, die Passiven, die frischen wir ja auch nicht. Eigentlich nicht auf.
Nee, die frischen wir nicht auf. Ja. Nee, das stimmt.
Und bei diesem, meinetwegen, Ich liebe dich, du hast schon recht, deshalb ist es ja auch rausgeflogen. Es ist halt mittlerweile nicht mehr, wir haben es früher besser gesungen, nennen wir es mal so.
Mhm.
Und das weiß man ja auch, oder wir wissen das, und da tun wir uns ja keinen Gefallen mit, wenn wir das immer noch weitermachen. Aber und daran proben hätte ich das aber auch keine Lust, weil wir würden proben und proben und hinterher würden wir sagen, ach ja, früher war es schöner. Aber es mal so zu singen, nicht vor Publikum, aber mal so zu singen, macht mir trotzdem einen Riesenspaß, weil das so ein tolles Lied ist. Und mit dem, so ein bisschen wie bei der Blase, dieses Blattsingen-Projekt, das ist nicht perfekt, aber man kriegt ein Gespür dafür, wie es klingen könnte.
Also diese Lieder, die haben ja jedes Jahr 11-mal ihre Chance, sich von einem zum Geburtstag gewünscht zu werden. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt richtig war. Jedenfalls hat ja immer jeder einen Geburtstagswunsch und da kommen dann solche Sachen eben hoch.
Stimmt.
Ach, ich möchte gerne, ich liebe dich oder ich will... weiß ich was.
Ja, nun ist der Winter gar so nun, hart.
Ja, das ist übrigens auch, gut, dass du das sagst. Also wer kennt Jobst von Brandt?
Ja.
Also die Leute, die so ein bisschen musikalisch ausgerichtet sind, die haben bestimmt schon Orlando Di Lasso gehört. Aber Jobst von Brandt, den kennt wirklich keiner. Ich war kurz nach der Wende, habe ich in der Westberliner Gruppe mitgemacht. Die hatten so Posaun, alter Mensur und die waren... Na, wie das eben da so war, so eine kleine Kirchengruppe. Und die haben sonntags beim Gottesdienst in Steglitz, haben die immer so ein bisschen gespielt und die haben in die Zeitung gesetzt, in die zweite Hand, wir suchen Sängerin, bin ich hingegangen. Und war noch eine aus dem Osten, die kannte ich nicht, die habe ich dann da kennengelernt. Und die war alt und ich war Sopran. Und da habe ich gesagt, ich möchte mit euch mal was von Jobst von Brandt. Keine Ahnung, ne? Und da haben wir auch den Winter gemacht. Und da waren die so von Socken, was das für ein schönes Lied ist. Und es ist auch das Einzige, was ich von dem kenne.
Wollte ich gerade sagen, auch ich.
Der ist auch gar nicht so dolle bekannt. Aber Olaf kannte eben dieses Lied. So. Und seine Gruppen, bestimmt nicht alle, aber vielleicht drei, haben dieses Lied gesungen. Ne? Ich muss wirklich sagen, wen das Schicksal in eine von Olafs Gruppen geschubst hat, den hat das Leben gerne.
Ja,
die hatten da alle was davon.
Mhm.
Und dass denen das so gut gefallen hat, das merkt man dann eben zum Beispiel an diesem 70. Geburtstag.
Mhm.
Oder man kann auch seinen 80. erwähnen, den er ja gar nicht mehr erlebt hat. Diese herrliche Veranstaltung, die du da auf die Beine gestellt hast. Also das war ja nun wirklich dein Verdienst. Natürlich haben alle mitgemacht, aber du hast es so schön vorbereitet. Und alles ausgebuddelt, was noch irgendwie machbar war. Und es war knackend voll. Die Leute haben auf den Treppen gesessen, auf dem Fußboden. Und da habe ich zum Beispiel auch Leute aus dem damaligen Chor, wo ich mitgemacht habe, habe ich mitgebracht und habe gesagt, könnt ihr mal kommen? So. Und die waren einfach nur platt.
Ja.
Und haben gesagt, das ist so schön, dass wir das gesehen haben. Ich habe ihnen auch gesagt, sie dürfen da nur nicht von... Also auf die DDR schließen. Ich glaube schon, dass Olafs Gruppen innerhalb der Singebewegung eine ganz große Ausnahme waren.
Das ist auch so.
Ja,
Also diese Singebewegung, die hat sehr, sehr viele Leute sehr richtig zur Musik gebracht. Und es war schon eine gute Bewegung, was sie da so gemacht haben. Aber diese spezielle Form, wie Olaf das gemacht hat, die ist ziemlich einzigartig, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja. Ja, das war ja genau genommen, also klar, das war sein Beruf, aber seine Berufung, oder wie kann man das nennen, war ja, ich weiß nicht, ob wir darüber auch noch reden wollen, eigentlich was ganz anderes, seine alte Musik.
Naja, das können wir vielleicht mal ein bisschen anschneiden, das hat dann nichts mit den Single-Clubs zu tun. Also das ist so, dass Olaf, er hat Musik studiert, ne? Und da gab es natürlich auch Musikgeschichte, und dann hat er ein Buch in die Hand gekriegt, wo über Perutin und über Machaut geschrieben wurde, oder Dufay, Guillaume de Dufay. Der war allerdings schon Frührenaissance, aber er hat auch viel über die Gotik gehört. Also Olaf war irgendwie sehr begeistert von diesen Namen, und da waren dann eben auch mal so Noten abgebildet, wie sie auch hier auf dem Grabstein zu sehen sind. Und das hat ihn irgendwie tief berührt. Und im Radio gab es eine Sendung über die Gruppe Pro Musica Antiqua. Die haben also solche gotischen Sachen gesungen unter der Leitung von Sefford Cape. Und seine Gruppe, die war hochberühmt, aber eben eine Westgruppe, was nun die DDR nicht kannte, Pro Musica Antiqua. Und das hat Olaf so umgehauen, was das für Musik ist, dass er irgendwie Feuer und Flamme war und einfach sehr, sehr neugierig, was da so dahinter steckt. Und hat sich also sehr da reingekniet und sofort gemerkt, dass er dazu Noten braucht und auch, dass er Sprachen lernen muss, weil das alles Altfranzösisch und Italienisch und, nee, Italienisch vielleicht gar nicht so doll, also Altfranzösisch und Lateinisch waren zumindest die Motetten. Ja, und dass er das eben lernen will, was übrigens auch den Singeclubs zugute kam, eben, weil er dann genau wusste, ja. Joli Jeu, ne? Das ist ein Material von Clément Jeannequin, das war eben Französisch, Altfranzösisch. Und dann konnte er uns sagen, das wird so ausgesprochen, das wird so ausgesprochen. Ja, also ich sag einfach mal, gotische Motetten waren seine große Liebe, und er wollte die unbedingt musikalisch umsetzen. Und dann gab es eine Gruppe, die haben wir übrigens vergessen, LSC.
Achso, LSC auch, ja, stimmt,
Lyric Song Club. Ja, also der Lyric Song Club, das war ein Club, den Olaf sehr, sehr gerne angeleitet hätte. Also die waren nicht durchweg Laienmusiker, da waren auch professionelle Musiker dabei, aber Laien auch. Jedenfalls gab es dann einen Ausscheid, und danach ist einer aus der Truppe zu Olaf gekommen und hat ihn richtig gefragt, ob er ihm nicht ein bisschen helfen könnte. Und da ist er dann mit Freuden hin und hat mit denen richtig schöne Sachen gemacht. Die hatten auch ein Cello zum Beispiel, ne? Damit kannst du nur noch ganz andere Sachen machen. Naja, und als Olaf dann der Meinung war, er braucht Leute, mit denen er diese Ars Nova-Motetten umsetzen kann, da waren die natürlich genau richtig. Und dann hat sich die Gruppe so ein bisschen umstrukturiert, dann kamen noch mehr Profis dazu und die Laien wurden ein bisschen aussortiert. Das ging dann einfach nicht mehr. Ne? Also die konnten da nur nicht mehr mitmachen, sind in andere Gruppen gekommen. Also ja, und dann hat er mit den Leuten gearbeitet. Später hießen sie dann Musica Mensurata, das war auch Olafs Vorschlag. Und mit ihnen hat er ein paar Jahre gearbeitet, und die haben auch zwei Platten rausgegeben. Das ist nun nicht so ganz gewöhnlich für die DDR. Zwei schöne Schallplatten mit dieser alten Musik.
Und das waren aber von vornherein Profis, ja? Das waren keine Laienmusiker?
Nein, das waren dann wirklich Profimusiker. Also sie waren von der Staatskapelle und waren ausgebildete Sänger und so, ne? Vielleicht kann man noch erwähnen, wie der soziale Zusammenhang in so einer Gruppe ist. Und die Leute sind so verschieden. Und dann frage ich mich, was uns eigentlich zusammenhält. Und das kann ja nur die Musik sein.
Das, ja, wobei das selbst in der Musik ja die Meinung gerne weit auseinandergehen. Der eine liebt mehr das, der andere mehr das.
Ja, aber das trotzdem raufen wir uns ja irgendwie zusammen, ne? Und dass wir so wunderbar über diese Corona-Zeit rutschen, das finde ich auch grandios, muss ich sagen. Das ist natürlich auch dir zu verdanken, dir sowieso sehr vieles zu verdanken, Edina, das muss ich auch wirklich mal betonen. Und ich glaube, das war Olafs vorletzte gute Tat, als er gemerkt hat, er hat nicht mehr so viel Kraft und er will uns jetzt abgeben. Da hat er nicht einfach gesagt, Leute, passt mal auf, ich bin jetzt alt genug und seht mal zu, dass ihr einen anderen findet, wenn ihr noch weitermachen wollt oder irgendwie sowas. Mhm. Das wäre ganz untypisch für Olaf gewesen. Mhm. Was hat er gemacht? Er hat sich unter seinen Zöglingen umgeguckt und hat gesagt, Mensch, Eddie, willst du nicht? Und du kannst das doch. Und du hast doch auch, da hattest du ja auch schon dein Studium hinter dir, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja. Möchtest du noch erzählen, was du mal gearbeitet hast?
Also, was habe ich gearbeitet? Ich wusste immer nicht so richtig, was ich werden will. Hatte meine Lieblingsfächer in der Schule und das waren ziemlich viele. Trotzdem stand an erster Stelle Musik und Mathe. Dann war ich in der 11. Klasse und dann kam da so eine Delegation von irgendeiner Berufsberatung und haben sozusagen die Berufe der Zukunft vorgestellt, was ich damals ziemlich gut fand, weil nicht jeder sagen kann, ich werde Arzt wie meine Eltern oder irgendwie sowas, weißt du? Womit ich geliebäugelt habe, war irgendwas in Richtung Architekt. Ein bisschen eine kreative Ader. Nachher dachte ich vielleicht Innenarchitekt. Aber das war alles irgendwie so. Und dann kamen die da und haben angepriesen, EDV, EDV. EDV ist das ganz Dolle und wird sich großartig entwickeln und so. Und da habe ich dann so gedacht, Mensch, du machst doch Mathe so gerne. Warum studierst du nicht Mathe und gehst praktisch in diese IT-Richtung? Heute heißt es ja IT. Und so ist es dann auch gekommen. Und als ich das dann wusste, dass ich das machen will, da hatten wir irgend so ein Fach, das hieß WPA-Unterricht. Und das war eine Abkürzung für wissenschaftlich-praktische Arbeit oder irgendwie sowas. Und da hatte ich auch wieder einen guten Lehrer. Und da haben wir zu fünft, vier Jungs und ich, haben wir einen Rechenautomaten gebaut. Eddie, er war sowas von süß. Also die ersten Stunden haben wir lauter alte Telefonrelais von der Post geholt, die da ausrangiert waren und haben erstmal das alles abgelötet, was da immer nur so abgeknipst war. Und dann hatten wir, also dieses Ding, das war vielleicht so hoch.
So hoch ist wie viel? Sieht man ja nicht auf dem Podcast. Nee, sag mal jetzt.
Ach so, ja, also vielleicht 60 Zentimeter. Und bestand aus 5 Teilen. Wir nannten das Werke, das waren 5 Werke. Unten war das Eingabewerk, dann gab es ein Leitwerk, ein Rechenwerk, ein Steuerwerk, ein Ausgabewerk. Und dieses Ding hatte lauter Lämpchen, so, sah eigentlich so ein bisschen aus wie heute diese technischen Geräte.
Ja, ne? So ein Rack.
Ja, wie in so einem Rack waren die so übereinander und hatten Lämpchen, die grün und rot konnten die leuchten. Und das Ding konnte nur addieren und zwar nur von 0 bis 63. Aber es ging.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann haben wir in dieser Prüfung, die wir da, also wir haben das dann vorgeführt, und dann hat meinetwegen einer gesagt, wie viel ist 24 plus 13? So, nu mach mal. Ne? So, und der hat gesagt, 24 plus 13, da hatte jeder der Zuschauer sofort raus, dass da 37 rauskommt. Und wir nun dual erstmal die 24 da rein. So. Und dann hast du gesehen, wie diese Lämpchen, und es hat auch so geklackert, ne? wenn die dann so ziehen, die Relais, hat es sich dann so hoch und dann stand da oben. 37. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich dachte, doch, das wird ein guter Beruf. Und was ich sehr schön an diesem Beruf fand, wirklich sehr schön, ist tatsächlich das, was diese Typen da in der Beratung in der 11. Klasse gesagt haben. Es ist nämlich wirklich aufwärts gegangen und man hat das wirklich von Anfang an mitgemacht. Ja. Also ganz am Anfang hatten wir noch eine Lochzange, um Lochkarten selber zu lochen. Dann gab es dafür eine Maschine. Da ging das mit einmal ratzfatz, waren alle Befehle in diesem Stapel drin. Der wurde dann auch sortiert. Dann gab es diese Lochbänder. Dann gab es irgendwann diese Floppies, die so gewackelt haben, diese 8-Zoll-Floppies. Dann gab es die 5-1-Viertel-Zoll-Floppies. Man hat immer weiter, auch nachher in meinem Beruf, weil das immer wieder angepasst und erneuert und modernisiert wurde. Man hat praktisch die ganze Zeit immer wieder mitgelernt. Ja. Und das war wirklich interessant. Ja, das war mein Beruf. Und wenn du mich jetzt noch fragen willst, was meine Zukunft ausfüllen soll.
Na, dann, musikalisch. Es geht ja um die musikalischen.
Musikalisch. Ja. Ja, also musikalisch will ich schon so weitermachen wie bisher. Und was ich nun als Allerneuestes angefangen habe, ich lerne jetzt Klavier spielen. Ja, das ist meine musikalische Zukunft. Und dann, ich möchte gerne Olafs Kompositionen sichten und die an Musikschulen geben. Das ist natürlich super, dass sein ganzes Zeug immer gleich gesungen und gespielt wurde. Ne? Also es gibt Komponisten, die komponieren eben auch schöne Sachen und haben jetzt nicht so ein Abnahmepublikum oder wie man das jetzt nennen soll. Also wenn das gar nichts wird, dann ist es auch nicht so doll schlimm, weil ja von den Liedern keins ungesungen ist. Jedes wurde mal, hat mal jemanden Freude gemacht. Ne? Trotzdem sind da so viele schöne Sachen dabei, dass ich denke, das kann ich nur mit dir. Wir sollten uns da jetzt wirklich drauf stürzen, weil es ja auch nach hinten ein bisschen knapp wird. Ne? Und dann verrate ich dir noch, dass ich sehr, sehr gerne mal in einer bitterkalten, trockenen Winternacht irgendwo in Skandinavien stehen möchte, um tatsächlich richtig, wirklich Nordlichter zu sehen. Also ich bin schon neugierig auf das, was noch kommt. Und übrigens, jetzt wo ich selber sage, auf das, was noch kommt, kann ich ja mal Werbung machen für den Popchor von unserem Händel-Gymnasium hier in Berlin. Die haben ein Lied auf YouTube gestellt, das heißt Auf das, was da noch kommt.
Okay.
Ja, das kann man sich wirklich mal angucken. Das ist ein sehr guter Chor und die haben das ganz toll gemacht, wie die da auf der großen Wiese stehen, so eine vernebelte Wiese und da dieses Lied singen. Das ist ein sehr schönes Lied.
Angelika, vielen Dank.
Immer wieder gerne. Gerne.
Großen Spaß immer.
Ich frage mich, ob wir jetzt was vergessen haben. Also eigentlich hast du auch gesagt, wenn ich zum Schluss denke, ich habe was vergessen, dann darf ich mal auf meinen Zettel gucken.
Ja. Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.